der Bremen Podcast.
Aus dem Herzen der Hansestadt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Frühlingsfolge könnte man sagen, des Bremen Podcasts. Ich begrüße natürlich den Co-Host Olaf. Hallo.
Hi, grüß dich.
Moin, Olaf.
Man könnte nicht nur sagen, sondern wir sind mitten im Frühling. Das Wetter ist wunderbar draußen.
Ich hoffe, das ist auch noch so, wenn der Podcast erscheint. Oder ich wünsche es allen Hörenden, dass immer, wenn sie den Bremen-Podcast hören, gutes Wetter haben.
Überall Sonnenschein, genau.
War das jetzt zu kitschig?
Nee, vielleicht ist auch durch den Bremen-Podcast die Welt etwas besser.
Ich glaube schon, in meiner Welt ja.
Ich kann das nur bestätigen, ja.
Wir wollen ja immer so ein bisschen nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so gemacht haben. Und in diesem Monat ist etwas Ungewöhnliches, denn wir können eigentlich mit der gleichen Sache anfangen, die wir beide gemacht haben, ne, Olaf?
Wir waren bei den Bremer Spieletagen, wolltest du sagen?
Ja, wollte ich sagen.
Völlig unabhängig voneinander. Ich hatte ein Spiel erklärt dort und du hast ein Turnier geleitet, ne?
Ja, erzähl doch nicht schon alles. Ich wollte sagen.
Okay, ich habe es ja auch ganz ominös erstmal so umschrieben.
Du hast es ominös umschrieben, ja. Hm. Stimmt, ich wollte auch sagen, wir sind beide da gewesen in unterschiedlichen Aufträgen, Funktionen, Missionen, könnte man fast behaupten.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ich mache das seit den zweiten Bremer Spieletagen, mache ich den Erklärbär für Brettspiele von einem Verlag. Und das habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht. Ich hatte letztes Jahr eine kleine Pause da eingelegt. Und dieses Jahr habe ich ein Spiel erklärt, was irgendwie total schön war. Ich habe tatsächlich mich nur auf ein Spiel diesmal konzentriert beim Erklären. Das gibt es in drei Varianten. Dorfromantik, das ist das Spiel des Jahres 2023 gewesen und es ist ein kooperatives Spiel und das erzeugt sehr gute Stimmung bei allen Beteiligten.
Deswegen ja, das kam ja auch schon ein paar Mal vor, in unserem Podcast auch.
Ja, stimmt, weil es auch aus Bremen kommt. Ne? Also ja. Ich erwähne es deswegen, weil Lukas Zach, einer der beiden Entwickler des Spiels, hier in Bremen lebt. Ja.
Ja, super. Und natürlich ist das jetzt auch unser Gespräch, die Fortsetzung der letzten Folge, in der ich mit Andreas Ebert aus dem Orga-Team der Bremer Spieletage gesprochen habe. Ja, und ich war tatsächlich nur an einem Tag da und habe ein Turnier zum Thema Stadtlandfeminismus geleitet, also mehrere Turniere. Denn das Wochenende war genau das Wochenende des 8. Märzes.
Mhm.
Und deswegen war in diesem Jahr bei den Bremer Spieletagen auch das Thema Gender, was ist das Frauenbild in Spielen und so weiter, ganz gut dabei. Das heißt, die hatten einen speziellen Raum so mit den speziellen Spielen und ja, da konnte man auch ganz viele interessante Sachen erleben. Und eben bei dem Turnier war es auch super toll, also sehr, sehr kooperativ auf eine Art und war auch kompetitiv, ist so Stadtland-Feminismus, was natürlich Stadtland Plus ist.
Kannst du kurz sagen, was für Kategorien es gibt? Es gibt ja auch so andere Stadtland-Fluss-Varianten, aber ja. Bei Feminismus, was Stadtland würde ich jetzt vermuten, ja. Sind drin?
Wir haben noch mehr Kategorien reingenommen. Eine, die sich zum Beispiel um ja, so berühmte Persönlichkeiten kümmert, die nicht Cis-Männer sind, das heißt, die nicht Männer, die sich als Männer identifizieren sind. Und auch so eine, ich will nicht alles verraten, da könnte man dann mal noch ein bisschen recherchieren. Könnte ich noch was verlinken, wo man noch mal ein bisschen gucken könnte?
Das wollte ich gerade so ein bisschen, ja? Habe ich das gehofft. So.
Ja, mehr will ich nicht verraten. Aber es gab eine, das ist eine meiner Lieblingskategorien, das ist die Antwort auf so ein Catcall. Das ist sowas, wie wenn man so despektierlich, wenn einem hinterhergepfiffen wird oder man so komisch angesprochen wird im öffentlichen Raum, meistens als Frau oder weiblich gelesene Person, wie auch immer man das jetzt formulieren will, wie die Hörenden das gut verstehen. Genau, und ja, das hilft immer dabei, so ein bisschen schlagfertiger zu werden, weil man sich was überlegen muss, ne, eine Antwort. Und es kann aber auch nur A sein oder ja, ich lach dich aus oder was weiß ich. Und das ist sehr, 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 sehr lustig, wenn man das so macht. Mehr verrate ich nicht, denn das könnte man auch noch anders recherchieren. Ja. So viel zu Spielen. Und wir haben uns beide darauf geeinigt, dass wir noch, jede Person darf noch eine andere Sache sagen. Da fange ich jetzt aber mal an. Und zwar habe ich ja schon öfter erzählt, dass ich das einfach wichtig finde, dass man einfach mal in jedem Kino gewesen sein muss. Ich glaube, ich war auch schon in jedem Kino in Bremen. Und ich war mal wieder im Kino, und zwar im Atlantis. Und das ist in der Stadt einfach so super, wenn man mal wieder einfach nur so am Wochenende abends ausgeht und ins Kino geht und dann aber wirklich mitten in der Stadt ist, wo man jetzt so gar nicht so häufig zu den Abendstunden Zeit verbringt, finde ich jedenfalls. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mhm.
Ich finde, es ist ein unheimlich schöner Ort. Du kannst aus dem Fenster gucken, siehst dann so die Böttcherstraße, kannst du so ein bisschen runtergucken, wie die Touristen da so langlaufen. Und ja, ist einfach wunderschön.
Mhm. Es gibt ja mittlerweile auch für Programmkinos gibt es ja auch Karten, die einen so eine Flatrate geben. Nicht so für die ganzen Multiplex-Kinos, sondern eben für Programmkinos und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert, ja.
Ich finde, man kann auch einfach das so, man muss nicht immer gleich noch eine Flatrate haben. Man kann einfach nur mal sogar einfach mal ausprobieren.
Naja, aber falls man eben gerne Filme schaut und so, also für Cineasten ist das sicherlich eine gute Sache. Aber Atlantis Kino ist sehr schön.
Ja.
Ich habe da, glaube ich, zuletzt den Amy Winehouse-Film gesehen.
Das muss ja schon eine Weile her sein.
Das ist schon ein bisschen eher. Wobei, es gibt ja jetzt mittlerweile einen neuen Amy Winehouse-Film, autobiografisch, aber der ist so ein bisschen mehr auf Blockbuster gemacht. So. Ja.
Und was hast du gemacht?
Was habe ich gemacht? Ja, du hast mich jetzt beschränkt auf eine Sache. Ich war auf dem Kinderflohmarkt. Ich wollte aber eigentlich noch ergänzen, dass ich auch ein Roundup zu unserer Folge aus dem Januar. Es waren die Bremer Aufräumtage und meine Tochter hat das im Kindergarten mitgemacht und wir sind am Nachmittag, weil sie so begeistert war, dass man etwas für die Allgemeinheit tun kann, dass wir dann noch auf dem Spielplatz bei uns noch aufgeräumt haben mit der Familie, haben uns ein Hörspiel auf die Ohren gepackt und dann haben wir noch ein bisschen aufgeräumt da.
Mhm.
Das haben wir gemacht, genau. Und Kinderflohmarkt, ja, da war ein Kinderflohmarkt in der Ramberti, St. Ramberti-Gemeinde an der Friedhofstraße war.
Ja, innen auch ein schöner Raum.
Ja, ich habe jetzt gerade wieder verstärkt Lust auf Flohmärkte und ich habe tatsächlich, das klingt jetzt sehr abgedroschen, aber ich habe auf bremen.de dann geschaut irgendwie so und habe gesagt, oh, da ist ein Kinderflohmarkt und das damit kann ich meine Tochter auf jeden Fall dann begeistern, wenn sie ihr Taschengeld da vielleicht für neues Spielzeug ausgeben kann. Ja.
So, also, ja, dann wünsche ich dir, dass die Aufräumtage auch zu Hause ab und zu etabliert werden können als Erziehungsmethode, obwohl, naja, hat jede und jeder so seine Strategien.
Da hat jeder eine andere Strategie, genau. Sehr nett beschrieben, ja, sehr gut. Ja.
Aber was gibt es denn jetzt eigentlich, Olaf?
Jetzt rede ich gleich mit Sabine von der Recke. Sie ist ihres Zeichens Vorstandsmitglied bei OHB-System und sie ist auch Honorarkonsulin von Luxemburg und das ist ein total interessantes Thema, was ich bisher irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber wir reden darüber und das ist sehr, sehr spannend, ja.
Ja, ich finde es auch ganz toll, weil es ist seit langem mal wieder so ein Industriethema, was wir echt öfter mal wieder uns auf den Schirm packen sollten.
Ja, genau. Es gibt da ein ganz weites Feld, wo wir noch nie drüber gesprochen haben und ja, mit Sabine darüber zu sprechen, hat super viel Spaß gemacht. Hörst du einfach mal an.
Ja, ich bin super gespannt. Ich freue mich überhaupt auf die nächsten Themen. So.
Und wir sprechen uns am Mikrofon erst dann wieder im April, oder?
Ja, aber ohne Scherz.
Aber ohne Scherz, okay.
Gut, dann klappe ich mal die Ohren auf.
Alles klar. Willkommen beim Bremen-Podcast. Ich begrüße Sabine von der Recke oder Sabine Recke. Erst einmal, hallo Sabine, schön, dass du da bist.
Hallo Olaf, moin.
Wen habe ich denn überhaupt zu Gast? Magst du dich selber kurz vorstellen?
Mein Name ist Sabine Recke, ich bin bei OHB seit mittlerweile 11 Jahren. Bin seit Ende 21 in Bremen bei OHB. Ich war vorher das Berliner Büro. Also ich war auch schon seit 2014 regelmäßige Tages- oder vielleicht einmal Übernachtungsdienstreisende nach Bremen. Aber ich bin Ende 21 nach Bremen gezogen, beziehungsweise hatte da erst so eine Teilzeitwohnung. Bin jetzt seit 2 Jahren richtig, richtig, richtig in Bremen. Und ja, bin, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung bei OHB und freue mich, dass ich hier bin und mit dir ein bisschen über Bremen plaudern kann.
Du hast schon eine Bremer Bescheidenheit, weil noch ein paar Sachen hast du mehr. Also du kannst ruhig sagen, du bist im Vorstand von OHB System.
OHB System, ja.
System, oder genau, ja.
Ja.
Und du bist auch noch unter anderem Honorarkonsulin für das Herzogtum Luxemburg, ne?
Genau.
Oder Großherzogtum.
Das Großherzogtum, so, ne? Ja. Klar, das kleine Luxemburg ist ein Großherzogtum, ja, das stimmt. Das ist ein sehr schönes Ehrenamt, das ich tatsächlich auch mit Freude angenommen habe. Das bin ich seit letztem Jahr. In Bremen gibt es ein sehr, ich war erstaunt, wie groß das konsularische Korps in Bremen ist. Also wie viele Kolleginnen und Kollegen es gibt, die Interessen von Bremen in ihrem Entsendeland vertreten und umgekehrt. Also das ist tatsächlich die Idee dahinter. So ein bisschen gesagt, das ist so eine Art Wining- und Dining-Diplomatie. Aber tatsächlich geht es darum, dass man die wirtschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen Beziehungen zwischen eben dem Bundesland, in Deutschland ist es eben auf Bundeslandebene, und dem Entsendeland pflegt und verstärkt. In meinem Fall ist das Luxemburg und das mache ich mit viel Freude. Luxemburg ist genau wie Bremen eben ein sehr starker Raumfahrtstandort. Das ist dann auch logischerweise die Verbindung zur OHB. Und ja, da ist, wie gesagt, mir macht das viel Freude. Aber was ich eben auch sehr zu schätzen weiß, ist der Austausch mit den Konsularkollegen in Bremen. Das ist bunt, das Konsularkorps. Tatsächlich, weil es eben oft irgendwie einen Bezug gibt zur Hanse, zur Schifffahrt. Also da sind schon interessante Länder dabei und da lernt man viel und lernt interessante Leute kennen.
Okay, also das ist, um das nochmal zu erklären, und ein Honorarkonsulat ist etwas, es ist keine Botschaft. Also es ist also quasi keine Enklave sozusagen, die irgendwie also wie eine Botschaft eben umgeben ist, sondern du hast dein Honorarkonsulat hast du in deinen Räumlichkeiten, also bei OHB oder?
Ja. Also tatsächlich ist es so, Honorar heißt auch nicht, dass man bezahlt wird, nee, sondern das hat
was mit Ehrenamt, genau, ne? Genau,
ist, ja. Genau, das ist das Ehrenamt. Es ist so, dass diese Honorarkonsulate, das macht jedes Entsendeland ein bisschen anders. Also wir haben bei OHB auch das italienische Honorarkonsulat. Der Vorstandsvorsitzende von OHB, Marco Fuchs, der ist der italienische Honorarkonsul in Bremen. Der hat auch deutlich mehr Schäfchen zu betreuen als ich. Also es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Italiener als Luxemburger in Bremen.
Ja,
und da ist es auch so, dass die haben in ihrem, also für Italien auch ein paar konsularische Aufgaben. Also sowas wie Reisepässe verlängern oder Überführung oder sowas. Das macht das luxemburgische Honorarkonsulat gar nicht. Also bei uns gibt es das, ist die Botschaft in Berlin und da ist auch das Konsulat. Und tatsächlich für die richtigen konsularischen Angelegenheiten müssen die Bürgerinnen und Bürger leider nach Berlin. Bei mir ist es, wie gesagt, eher so ein bisschen der Teil der gesellschaftlichen, kulturellen Beziehungen zu stärken. Und da gibt es auch in den anderen Honorarkonsulaten unterschiedliche Aufgaben. Also das ist nirgendwo wirklich einheitlich, weil es halt, wie gesagt, immer vom Außenministerium des Entsendelandes, die machen da so ein bisschen die Regeln, was honorarkonsularische Aufgaben sein können.
Und wie bist du dazu gekommen? Du hast ja keine Bewerbung geschrieben oder so, oder es gibt auch keine Stellenanzeige irgendwie für ehrenamtliche Tätigkeiten. Durch deine Verbindung bei OHB bist du dazu gekommen?
Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass das luxemburgische Honorarkonsulat war hier in Bremen traditionell eigentlich immer auf der Hütte. Weil auch ganz lange der Vorstandsvorsitzende von Mittal hier in Bremen aus Luxemburg kam. Und das hat sich dann irgendwann geändert. Und mein Vorgänger, der Herr Blöcker, der hat es also sehr lange gemacht. Der war dann aber irgendwann auch schon im Ruhestand, hat er das noch weitergemacht und sagte dann, also jetzt will er tatsächlich mal so richtig Ruhestand machen. Und hat halt eben in den eigenen Reihen niemanden gefunden. Und hat sich dann halt so ein bisschen umgeschaut, wer denn in Bremen noch auch wirklich gute wirtschaftliche Beziehungen zu Luxemburg hat, weil das am Ende des Tages ist das schon sehr, das ist eigentlich das Tragfähige, dass man irgendwie sagt, okay, man hat ein Interesse des Unternehmens oder der Branche, dass man diese Beziehungen eben pflegt und stärkt. Und da ist er dann relativ schnell eben bei OHB gelandet. Wir haben eine Tochterfirma in Luxemburg, weil eben Luxemburg, wie gesagt, ein ziemlich starkes, also verhältnismäßig gerade was die Größe angeht, sehr starker Raumfahrtstandort in Europa ist. Und naja gut, da war jetzt der Vorstandsvorsitzende nicht mehr verfügbar als Honorarkonsul, weil der ist das ja schon für Italien. Und ja, ich habe, als Herr Blöcker mich dann angesprochen hat und gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, mit Freude ja gesagt. Ich habe tatsächlich auch ein paar persönliche Beziehungen nach Luxemburg. Meine Vorfahren kamen irgendwann mal aus Luxemburg, ist schon ein paar hundert Jahre her, aber nichtsdestotrotz. Und ja, außerdem ist mir, wie gesagt, auch wirklich die, was Luxemburg in der Raumfahrt so macht, das ist schon beeindruckend. Ich finde sowieso, dass es ein beeindruckendes Land ist. Und deshalb mache ich das mit viel Freude.
Ist das jetzt befristet oder ist das etwas so? Ehrenamt ist ja oft so, dass man da sehr lange dann kleidet. Das heißt, das machst du so lange, du Lust dazu hast, oder verpflichtest du dich da für ein paar Jahre oder wie läuft das?
Also das ist erstmal, ich habe da keinen, ich bin, also das ist schon ein offizieller Prozess. Also man wird da eben sowohl vom Außenministerium in Luxemburg als auch vom Außenministerium in Deutschland, muss man da irgendwie, ne, die müssen das alles irgendwie gut finden und man kriegt dann irgendwie auch eine schicke Urkunde und sowas. Also da gibt es jetzt keine Befristung. Ich muss allerdings ehrlich sagen, ich habe jetzt im Sommer gibt es irgendwie ein großes Treffen der luxemburgischen Honorarkonsul in Luxemburg mit Stell dich ein, mit dem Großherzog. Ich hoffe, dass ich mich da gut benehme und der nicht hinterher sagt, ach du lieber Himmel. Ja, also das geht ja so überhaupt nicht. Deswegen erstmal ist das nicht befristet, aber ich weiß nicht. Also es ist natürlich bei mir jetzt auch ganz eindeutig, würde ich mal denken, es ist irgendwie auch an meinen an OHB gekoppelt. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich mache jetzt nächstes Jahr ein Sabbatical und mache irgendwie 3 Jahre mit dem Rucksack durch Thailand, dann würde Luxemburg vielleicht auch mal einer sagen, können wir da mal drüber reden, ob wir dann irgendwie einen anderen finden. So. Aber prinzipiell gibt es da keinen, also auch nicht irgendwie, dass ich sage, ich muss in 3 Jahren nochmal zum Führerscheintest oder so, sondern das bin ich jetzt erstmal.
Bremen ist ein Luft- und Raumfahrtstandort und OHB wird dort immer mit an erster oder eigentlich immer an erster Stelle genannt.
Ist auch richtig so.
Du bist aber keine, soll jetzt auch nicht despektierlich sein, keine Raketenwissenschaftlerin, sondern du bist Politikwissenschaftlerin. Wie bist du da zu OHB gekommen?
Ja, Politik und Rakete liegt irgendwo einander. Tatsächlich durch, ich habe nach dem Studium im Bundestag angefangen zu arbeiten und meinen wirklich durch Zufall. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie schon als Kind gesagt hätte, ich möchte gerne mal Astronautin werden. Bin durch Zufall mein Abgeordneter, bei dem ich angefangen habe, der hat Raumfahrtpolitik gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da angefangen habe bei ihm, mein Ziel war eigentlich, ich wollte Verteidigungspolitik machen. Das habe ich irgendwie im Studium gehabt, das fand ich spannend und mit Raumfahrt konnte ich nicht auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig viel anfangen. Der war total begeistert. Er hat gesagt, doch, geh, Kind. Der kam aus Bayern. Es wird dir gefallen. Und er sagt, ja, okay, warten wir mal ab. Hat ungefähr 4 Wochen gedauert. Und dann hatte mich die Raumfahrt völlig vereinnahmt. Und es ist eben tatsächlich politisch gesehen ein total interessantes Feld, weil ich habe Politikwissenschaft studiert und wenn man da sich so theoretisch mit internationaler Politik auseinandersetzt, dann heißt es immer so, ja, wie wird das eigentlich gemacht und worauf muss man da achten und so. Aber am Ende des Tages ist es so, in solchen Feldern wie internationale Kooperation bedingen wie die Raumfahrt, da wird es dann gemacht. Da hat man auf der einen Seite irgendwie Lehrbücher, die sagen, ja, so müsste das theoretisch funktionieren. Aber das ist wirklich gelebtes politisches Miteinander. Und deswegen, ich bin ja auch immer noch im Prinzip auch im politischen Feld tätig, weil das halt mein Hauptaufgabenjob, meine Hauptaufgabe bei OHB ist. Und es ist weiterhin so. Also wenn man sich anguckt, an wie vielen Stellen die Raumfahrt auch erheblichen Einfluss hat auf politische Entscheidungen, ist das schon sehr faszinierend. Und ja, das bisschen Raketenwissenschaft, jetzt nicht sagen, dass man das so nebenher versteht, aber es ist für das, was aus meiner Sicht eben wichtig ist, um den politischen Hintergrund zu verstehen, muss man zum Glück nicht ganz so tief in die wirklich sehr komplexe Materie einsteigen.
Vielleicht um das kurz anzureißen, OHB baut die Satelliten Galileo zum Beispiel, die für europäische Navigation zum Beispiel notwendig sind. Oder
weltweit.
Weltweit, genau. Aber also als europäisches System.
Genau. Ne? Genau, ja. Also tatsächlich, wir sind das drittgrößte europäische Raumfahrtsystemhaus, also wirklich, wir sind Raumfahrtsystemhaus, heißt eben, dass wir insgesamt Raumfahrtsysteme konzipieren, designen und eben nach Kundenwunsch auch umsetzen. Unter anderem haben wir die erste Generation Galileo-Satelliten gebaut für das europäische Satellitennavigationssystem. Wir sind von uns kommen auch die nächste Generation europäischer Wettersatelliten. Da ist jetzt gerade sind wir auf dem Weg, einen der neuesten Generationen zum Startplatz zu schicken. Also wir werden den im Sommer starten. Und wenn das alles eingerichtet ist und so, werden wir also, dauert dann noch ein bisschen, weil das ein komplexes Instrument ist. Aber tatsächlich ist es so, dass wir die Wettervorhersage mit diesem Satelliten wirklich um Klassen verbessern können. Also sowohl, dass man sagen kann, man lernt auch noch viel mehr übers Klima. Also das ist wirklich eine Hochtechnologie, bei der sich Europa also wirklich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, da sind wir Weltspitze. Das machen wir. Wir machen Aufklärungssatelliten für die Bundeswehr. Wir schicken, wir haben jetzt gerade letztes Jahr eine Sonde gestartet, die zum Asteroiden fliegt. Also wenn man irgendetwas in der Raumfahrt machen will, ist man bei OHB schon ganz schön richtig. Mhm.
OHB sitzt an der Universität, das heißt, da ist auch direkter Kontakt dann zu den Universitäten wahrscheinlich gegeben. Und du selber bist in dem Umfeld auch dann unterwegs. Mhm. Also in, also jetzt mal ganz krasser Wechsel. Was machst du denn in der Mittagspause dort?
In der Mittagspause gehe ich tatsächlich in unsere Kantine. Die ist nämlich noch nicht so wahnsinnig alt. Wir hatten vor ein paar Jahren, sind wir quasi durch äußere Umstände gezwungen worden, dass wir uns einem Gebäude besonders widmen. Und da haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben da ein Betriebsrestaurant eingebaut. Ich nenne es weiterhin Kantine, weil wir über 10 Jahre lang bei OHB die Diskussionen hatten, wann kriegen wir endlich eine Kantine. Jetzt haben wir eine, jetzt nenne ich es auch Kantine. Und die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da gehe ich in der Mittagspause hin. Aber du hast schon recht, wir sind im Technologiepark an der Uni. Das ist uns auch wirklich wichtig. Also es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, weil wir eben auch wirklich den engen Austausch mit der Uni haben wollen. Da gibt es auch wirklich gute Beispiele, bei denen wir zeigen können, dass sich das für uns gelohnt hat. Also ein Beispiel ist, wir bauen Satelliten für das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Mhm. Und eine ganz wichtige Mission dabei ist CO2M. Diese CO2M-Satelliten, von denen wir 3 bei uns im Technologiepark gerade integrieren, werden CO2-Emissionen aus dem All messen. Und die Kerntechnologie dafür, das Instrument, ist am Institut für Physik der Atmosphäre von der Uni Bremen entwickelt worden. Das ist schon auf der ISS geflogen. Und wir sind also schon ganz lange mit denen in einer Partnerschaft, bei der wir jetzt deswegen auch total stolz sind, dass es diese Mission gibt im europäischen Programm und dass wir die halt in Bremen auch bauen können. Also das ist so eine Verbindung zur Uni. Dann haben wir eine ganz lange und wirklich enge Beziehung zum ZAHM, zum Fallturm. Da bin ich tatsächlich auch im Förderverein und wir haben unseren allerersten Satelliten Bremsat. Kann man sich jetzt auch schon vorstellen, dass der irgendwie auch eine enge Verbindung zu Bremen hatte.
Klingt so, ja.
Das war ein Projekt vom ZAHM zusammen mit OHB. Deshalb, also für uns ist dieser Standort an der Uni wichtig und es hat eben auch einfach, zeigt auch, dass wir mit der Kooperation richtig liegen.
Hast du mir auch gleich ertappt, weil ich wollte tatsächlich so auf den Campus und was dort alles so bei OHB noch im Dunstkreis so stattfindet, so natürlich essen gehen, also eigene Kantine, Restaurant, ja. Weil eigene Kantine, man mag das unterschätzen, also OHB hat weltweit 3000 Mitarbeiter und über 2000, die in Deutschland tätig sind und da ein Großteil in Bremen. Wie viel sind es in Bremen?
Ungefähr 1300.
Ja.
Ja, wie gesagt, die Kantine hat uns bisher gefehlt. Die hat auch tatsächlich, kleiner Werbeblock für den Arbeitgeber, wenn ich das hier darf, die hat einen besonderen Charme. Die ist nämlich umsonst für Mitarbeiter.
Also ich wollte sagen, für Mitarbeiter, sonst bin ich ja nur auch
Vorsicht an der Bahnsteigkante. Also es gibt, wir haben ein Kontingent, dass man jeden Tag auf Mitarbeiterausweis für einen gewissen Betrag, der aber echt auskömmlich ist, in der Kantine nicht nur essen, sondern eben auch frischen Kaffee und Kuchen und was es da alles so gibt. Und das macht es natürlich besonders attraktiv, dass man da hingeht. Und ich schätze das deswegen sehr, weil wir eben, wie du selbst schon sagst, wir sind halt doch relativ viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile am Standort. Da ist es dann schon ganz schön, wenn man auch ab und zu mal Leute trifft, mit denen man sonst nicht unbedingt sich immer auf dem Flur so gegenüber sitzt. Ich bemühe mich zwar auch ab und zu mal, einen Stubenrundgang zu machen und zu sagen, ich gehe mal in andere Gebäude und gehe mal rum. Aber das ist jetzt ehrlicherweise so im Alltag, an dem ich irgendwie auch viel von meinem Computer verhaftet werde. Da ist die Kantine echt eine gute Gelegenheit, um einfach Leute zu treffen, die man sonst nicht so regelmäßig hat. Deswegen ist es so, dass ich gar nicht mehr so oft zum Essen nach draußen gehe. Was aber auch vorher im Technologiepark ehrlicherweise, die Auswahl war jetzt nicht so wahnsinnig groß. Deswegen sind wir froh, dass wir die Kantine haben.
Aber du bist jetzt seit 10 Jahren pendelst du nach Bremen und bist seit 2023 jetzt in Bremen angekommen. Darf aber sagen, Bremen sagst du schon ohne EN, das heißt, du bist eigentlich schon eingegliedert. Du wohnst jetzt auch in Schwachhausen, wenn ich das sagen darf. Und was ist das, du kommst aus Berlin, also bist von Berlin hier rübergekommen. Mhm. Was war denn so der Kulturschock? Was ist so typisch Bremen für dich, was du so kennengelernt hast in den letzten Jahren?
Also der Kulturschock sagen wir mal so, der war jetzt insofern nicht so groß, weil ich ja in den 8 Jahren vorher schon auch regelmäßig hier war. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ach du lieber Himmel, zieh nach Bremen, es ist hier eine völlig andere Welt. Ich wusste schon so ein bisschen, was mich erwartet. Ich habe natürlich hier auch schon Freunde und Bekannte gehabt und war deswegen eigentlich ganz gut vorbereitet. Aber also das ist natürlich schon ein Unterschied. Ich habe vorher 15 Jahre in Berlin gewohnt. Das ist hier halt, in Bremen ist es einfach, es ist eine kleinere Stadt. So mit allen Vor- und Nachteilen, die es eben so gibt. Tatsächlich ist es so, dass man einfach viel mehr Leuten öfter begegnet und zwar in verschiedenen Stellen der Stadt. Na, ich habe natürlich in Berlin, man hat immer so, oder viele Menschen haben von Berlin so dieses, ja, das ist viel zu groß und das ist viel zu anonym, aber am Ende ist es so, da lebt man ja auch in seinem Kiez.
Ja.
So. Und natürlich ist es so, dass man da, wenn man da eine ganze Zeit lang gelebt hat, auch seine Nachbarn kennt. Aber die sehe ich dann halt eben in Berlin in meinem Kiez und nicht irgendwo in Mitte oder je nachdem. Und das ist halt in Bremen schon anders. Ne? Da trifft man irgendwie Leute, die ich in Schwachhausen sehe, die sehe ich dann auch irgendwo anders. Im Stadion trifft man am Ende des Tages immer alle. Das ist eben tatsächlich einfach ein Unterschied. Ich habe die Bremerinnen und Bremer eigentlich als sehr, sehr warmherzig kennengelernt. Muss ich ehrlich sagen, hätte eher so ein bisschen norddeutsche Kühle erwartet. Das ist jetzt auch zum Glück, muss ich sagen, zum Glück nicht so, dass sie einem irgendwie wie im Rheinland unvermittelt im Supermarkt um den Hals fallen. Aber ich war sehr positiv überrascht davon, dass Bremen sich fast schon bemüht hat, einen willkommen zu heißen. Das finde ich sehr schön. Das hatte ich nicht erwartet, weil da ist ehrlicherweise Berlin jetzt nicht unbedingt ein gutes Paradebeispiel dafür. Also Berlin ist nicht unbedingt so, dass man das Gefühl hat, dass die Stadt sagt, ach komm, sei einer von uns. Und das ist hier in Bremen schon der Fall.
Also wieder erwartend positiv, wenn man so von dem nordisch Unterkühlten dann so spricht. Was ist denn typisch Bremen? Also das hast du eben gerade so, aber kannst du das auf ein Wort runterbrechen?
Nee, aber Einwortsätze sind ja auch irgendwie immer schwierig.
Ja.
Also was für mich tatsächlich typisch Bremen ist, ist, ich habe es eben so ein bisschen im Nebensatz gesagt, für mich ist der Ausflug ins Stadion, das verbinde ich schon sehr stark mit Bremen. Und zwar genau aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, erstens, die Bremer sind immer wieder positiv und sagen, es gibt eine gute Chance, dass 3 Punkte hinten bei rauskommen.
Mhm.
Es hat auch insgesamt eigentlich immer eine ziemlich positive Stimmung. Ich treffe sehr, sehr viele Bekannte. Und ich, wie gesagt, ich habe auch den Eindruck, dass es, dass dieses gemeinsame Stadiongefühl, das ist auch so ein bisschen das, was ich in Bremen sonst mitbekomme. Die Leute sind schon positiv von ihrer Stadt. Also auf der einen Seite, es gibt in jeder Stadt immer viel Gemecker. Ne? Das ist völlig klar, dass man, das gehört aber auch, also man, das Meckern ist halt oft leichter als das Loben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Bremerinnen und Bremer gerne hier sind und dass sie das auch nach außen tragen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen, da habe ich manchmal das Gefühl, da könnten wir alle irgendwie noch ein bisschen mehr dran arbeiten, dass wir Bremen positiv nach außen bringen. Was sind eigentlich die Vorteile von Bremen? Gerade das, ne, jetzt wieder der Vergleich zu Luxemburg, die Tatsache, dass es halt klein ist. Ich empfinde das eigentlich als sehr positiv und da Luxemburg stellt es auch sehr positiv dar. In Luxemburg ist es ganz oft so, dass die sagen, ja, wir sind eben klein, aber wie können wir denn trotzdem was Großes draus machen? Die suchen sich eine Nische. Die sind so ein bisschen teilweise das Labor für Europa. Und da glaube ich eben, dass Bremen ganz viele Bedingungen und Voraussetzungen hätte, dass wir das auch in Deutschland ein bisschen besser spielen können. Zu sagen, so als Stadtstaat, Bundesland, ist ja trotzdem so der Vergleich zu den anderen Stadtstaat-Bundesländern Berlin und Hamburg, das ist halt noch was anderes. Und da würde ich positiv sagen, da kann Bremen noch ein bisschen mehr draus machen. Und damit meine ich gar nicht so sehr, das ist jetzt nicht, dass ich sage, das müsste der Senat oder die Wirtschaftsförderung oder irgendwie, sondern das können wir irgendwie alle zusammen machen.
Du hast ja gesagt, du bist schon die letzten 10 Jahre in Bremen gewesen, aber als du zum ersten Mal so alleine in Bremen auf dich alleine gestellt warst, was hast du denn da für dich entdeckt hier so in Bremen? Also wie bist du hier angekommen? So, bist du spazieren gegangen in der Nachbarschaft?
Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich so, ich habe früher, Hund lebt leider nicht mehr. Also als ich in diese Zeit, in der ich gependelt bin, hatte ich in Berlin noch einen Hund. Die war dann auch ab und zu mal mit hier. Ich bin ja einfach schon wahnsinnig viel mit der so spazieren gegangen. Und das ist auch mein Weg, mir eine Stadt zu erschließen, rumlaufen. Und ich finde Bremen, je nachdem, oder es ist sehr, ich bin natürlich gerne im Viertel. So. Erstens, weil es fußläufig ist von Schwachhausen. Zweitens, weil es natürlich irgendwie auch echt schön und nett ist und auf dem Weg zum Osterdeich liegt. Aber ich finde tatsächlich, Bremen zeigt gerade, wenn man zu Fuß unterwegs ist, auch wahnsinnig große Vielfalt. Also man läuft hier irgendwie so durch die Viertel und stellt auf einmal fest, huch, ich bin irgendwie, es sieht hier ganz anders aus. Und das ist halt auch der Vorteil daran, dass es so klein ist. Es gibt halt recht schnell Abwechslung. Wenn man in Berlin mal losgelaufen ist, dann muss man, bis man durch den Prenzlauer Berg durch ist, da braucht man halt schon ein bisschen. Da bist du in Bremen schon ganz schön weit gekommen. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele Stadtteile in Bremen, in denen ich vielleicht selbst nicht unbedingt leben wollen würde, aus verschiedenen Gründen, die ich aber trotzdem sehr attraktiv finde. Und ich finde immer, die Perspektive vom Bürgersteig ist eine andere als die aus der Straßenbahn oder aus dem Auto.
Wenn du Besuch aus Berlin bekommst, dann weiß ich aus sicherer Quelle, dass du mit denen gerne ins Weserstadion gehst. Wenn jetzt unbedingt wer da nicht gerade spielen sollte, wo würdest du denn sonst hingehen?
Also ich würde tatsächlich Besuchern aus Berlin natürlich irgendwie den Marktplatz zeigen. So, das finde ich schon.
Die gute Stube, ja.
Das gehört dazu. Und die Bremer Stadtmusikanten sind tatsächlich für. Also wir haben ja in Berlin oft das Thema, dass die Leute sagen, ach, das Brandenburger Tor ist so viel kleiner, als ich dachte. Also kann man irgendwie sagen, gibt es in Bremen auch. Stadtmusikanten sind auch irgendwie kleiner, als jeder dachte.
Ja.
Ich finde tatsächlich auch immer zum Zeigen und auch, was Leute beeindruckend finden, ist der Osterdeich. Und also ein Fluss in der Stadt, auch wenn der jetzt irgendwie, ist nicht die Themse, ne? Aber es ist trotzdem, gerade im Sommer, wenn da auch viel Leben ist, fühlen die Leute sich einfach wohl. Und ich finde die Überseestadt auch wirklich ganz nett so.
Okay, und was hat dich besonders beeindruckt, als du also quasi Bremen entdeckt? Wo bist du, vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, wo du stehen geblieben bist und hast gesagt, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gibt's da was?
Naja, das ist tatsächlich, also man ist schon wirklich erstaunt, wie eng die Gassen im Schnorr sind, wenn man das erste Mal da ist. Muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt so ein bisschen, ist jetzt nicht die große Überraschung, aber das trotzdem, ne, dass du dir irgendwie denkst, so, huch, also muss ich ja den Bauch einziehen, um da durchzukommen, das ist schon, da war ich schon echt beeindruckt. Ich fand, was ich ehrlicherweise total witzig fand, als ich das erste Mal gesehen habe, war die Silwallfähre. Dass ich irgendwie dachte, so, hä, das wirklich so? Das finde ich auch immer noch, ist irgendwie so eine, ist für mich ein bisschen typisch Bremen. Kleiner Fluss, kleine Fähre, kleine Stadt, fährt trotzdem.
Wie bewegst du dich denn zum Weserstadion? Fährst du mit der Fähre?
Nee, zu Fuß meistens.
Zu Fuß, nach Schwachhausen, dann durchs Viertel durch und dann ins Stadion?
Ja.
Und dann auch wieder zurück, okay.
Ja,
bewegst du dich hauptsächlich zu Fuß denn? Oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Schwachhausen, OHB, ne, ich fahre auch oft mit dem Auto. Im Sommer fahre ich mit dem Fahrrad, aber.
Wollte ich gerade sagen, OHB hat doch direkt eine Haltestelle direkt vor der Tür, ne? So.
Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr, aber.
Aber du musst ja wahrscheinlich ein bisschen flexibler sein in deinem Job. So.
Nee, ich bin auch tatsächlich, wenn das Auto vor der Tür steht, auch einfach faul. Können wir jetzt irgendwie schön reden, aber. Und ich, nee, es ist aber so, ich weiß gar nicht letztens, was war denn da? Das Auto war irgendwo. Ich war mir aber zu kalt zum Fahrradfahren. Ich finde, man kann auch von Schwachhausen zu OHB laufen. Das ist aber auch so ein bisschen, ja, wenn man, Berlin läuft man, also ich bin in Berlin läuft man halt viel, sind die Strecken immer weiter. Und da ist auch ganz nett, also da durch Schwachhausen, durch die Wachmannstraße, in Riensberg rauf, kann man. Auch da ist es wieder so, dass ich finde, dass es interessant ist, wie sich innerhalb eines Straßenzugs Bremen dann schon wieder verändert. So, dieser Übergang wirklich vom Stern bis zur Universität. Wenn man sich da mal so links und rechts ein bisschen umguckt, dann gibt es viel zu erleben.
Hm. Du hast gesagt, die Stadtteile sind dicht beieinander. Hast du denn schon alle Stadtteile von Bremen gesehen?
Nein, habe ich noch nicht. Also ich habe da zum Glück mir auch noch ein paar aufgehoben. Natürlich ist es so, dass ich, wenn ich von zu Hause loslaufe, dann ist der Radius halt begrenzt. Ne? Hm. Aber ich habe noch ein paar Dinge, die ich noch explorieren kann. Also ich habe tatsächlich Hornlehe bis auf OHB, und wo man so durchfährt. Aber da bin ich noch nicht wirklich rumgelaufen. Ich bin in Hochding noch nicht wirklich rumgelaufen. zum Beispiel. Ja, und auch so, auch Findorf. Ist ehrlicherweise noch so, dass ich sagen würde, da kann ich ruhig auch noch mal ein oder zwei Sonntage mich rumtreiben.
Das ist ja einer so der typischen Besuchsorte, ist so der Findorfer Wochenmarkt zum Beispiel. Da warst du auch noch nicht.
Doch, da war ich schon, aber wie gesagt, so dieses in Findorf eben wirklich mal durch alle Straßen durchlaufen, das habe ich noch nicht gemacht.
Mhm. Ja, aus der Bahnhofsnähe, das kann man ganz gut machen, ne? Also Findorf. Ja.
Also ich habe, ich bin letztens mal an die Wümme gefahren, nach Blockland. Und da habe ich dann gedacht, ach guck mal, weil da gibt es dann irgendwann so ein, dieses rechts ab, das da Richtung Findorf geht, an diesem Torfhafen,
genau,
Richtung Torfhafen. Port Piet
und so, genau, ja.
So, da habe ich mir gedacht, ach guck mal, kannst du ja einfach mal andersrum laufen, also vom Torfhafen los und dann musst du halt irgendwann, umdrehen ist halt immer blöd. Ich laufe entweder gerne eine Runde oder am besten ist es, wenn man irgendwie losgeht und dann mit der Tram zurückfährt oder so, damit man den Rückweg nicht einplanen muss.
Das, okay. Ja, ich komme aus Findorf, daher frage ich da ganz genau so. Und wir haben gerade, ziemlich genau vor einem Jahr hatten wir den Betreiber der Torfkahnfahrten hier zu Gast. Und deswegen ist das eine Empfehlung, die ich dir auf jeden Fall auch mitgeben kann. So eine Torfkahnfahrt ins Blockland vom Findorf aus startend ist ganz fantastisch. Ja.
Achso, also dann kann ich von Findorf aus ins Blockland fahren und zurücklaufen.
Und auch wieder zurückfahren, ja. Also ich glaube, die machen schon eine Rundtour. So. Wobei viele steigen dann auch aus und bleiben dann an der Wümme, dann, um dort zu essen und zu trinken und so weiter. Man muss halt dann irgendwie aus dem Blockland wieder zurückkommen. Ne?
Wie gesagt, das kann man tatsächlich, ist ja gar nicht so weit, aber ich glaube, kann man durchaus zu Fuß zurücklegen, wenn es jetzt nicht stürmt oder schneit oder bremisch regnet.
Ja, aber ich merke gerade, du schaffst es trotz deiner ganzen Aufgaben, also wenn ich die Liste jetzt noch einmal durchgehe, dass du dann überhaupt noch dafür Zeit findest, das ist ja sehr bewundernswert. Ja.
Also ich könnte mir dadurch, ich wäre froh, wenn ich mehr Zeit dafür hätte, sag ich ganz ehrlich. Ich bin eben auch tatsächlich, ich habe für mich mittlerweile so ein bisschen die Regel gemacht, wenn ich da, wo ich am Freitagabend bin, versuche ich irgendwie auch das Wochenende über zu bleiben. So, und das kann dann durchaus auch passieren, dass es halt dann nicht Bremen ist. Aber weil ich eben wirklich viel, viel, viel reise, versuche ich wenigstens einen Tag am Wochenende nicht zu reisen. Wenn man viel reist, dann ist es in der Regel so, dass man viel rumsitzt, nämlich entweder im Auto, im Zug oder im Flugzeug. Deswegen der Tag, an dem ich nicht reise, den versuche ich mit Bewegung irgendwie. Und da ich nicht besonders sportlich bin, ist eben der Spaziergang das gewählte Mittel.
Hast du da heute noch Zeit für oder hast du gleich schon die nächsten Termine?
Ich habe so heute, kann ich ja sagen, an einem Dienstag unter der Woche ist es zum Glück so, dass ich dachte, wir treffen uns woanders. Deswegen habe ich mein Auto von hier aus ein bisschen weiter weggeparkt. Kann ich jetzt gleich noch wenigstens 10 Minuten, hoffentlich ist noch Sonne draußen.
Ja, das war eben in Sonne ganz schön, weil heute Morgen waren es -9 Grad und jetzt in der Sonne war das eben, ich bin im Hemd draußen gewesen, da war das schon aushaltbar. Und es wird nächste Woche dann auch wieder besser werden, ne?
Das, sagen wir mal so, es ist jetzt auch Februar. Ne? Also ich meine, wenn wir irgendwie uns damit arrangieren, dass wir halt 4 Jahreszeiten haben und die auch eigentlich ganz gut finden, weil Klimawandel wollen wir ja eigentlich alle nicht so haben, dass wir irgendwann hinterher keine Jahreszeit mehr haben. Da gehört es halt auch im Februar durchaus mal mit dazu. Also ich kann mich erinnern, als ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, aber schon ein Auto hatte, war ich diejenige welche, die draußen kratzen musste. Und da gab es regelmäßig auch schon im November oder Dezember mal, dass wir richtig fette Minusgrade hatten und zwar über einen längeren Zeitraum. Also ich finde es schon beachtlich, wie sehr sich Klima verändert hat in den letzten 20 Jahren. Und deshalb, ja, -9 Grad ist kalt, aber ist mir ehrlich gesagt lieber als dauerhaft 20. Das ist no good for here. Also.
Ein gutes Wetter jetzt, um Grünkohl zu essen, oder was sagst du? Oder Braunkohl?
Ich sag tatsächlich Grünkohl. Es tut mir sehr leid, aber ich.
Das ist die finale Frage für den Bremen-Test gewesen.
Ja, genau. Ja, ich weiß, dass die richtige Antwort, um die 100 Bremen-Punkte zu kriegen, wäre Braunkohl gewesen. Aber ich esse ihn sehr, sehr, sehr gerne. Wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich einer der größten Freudenpunkte des nach Bremen ziehen war, dass man hier regelmäßig und an vielen verschiedenen Stellen Grünkohl essen kann. In Berlin ist es so, da gibt es in der Landesvertretung Bremen die Rolandrunde. Da gibt es Grünkohl und dann gibt es nochmal eine Kohlfahrt, die auch in der Landesvertretung endet von der British Chamber of Commerce. Und das sind tatsächlich, also der Grünkohl in der Landesvertretung Bremen ist in Berlin mit Abstand der allerbeste. Deswegen ist es auch so, diese Rolandrunde, immer völlig ausgebucht, weil die Berliner alle dahin rennen, um zu sagen, den Kohl wollen wir essen.
Jetzt muss ich nachfragen, hast du deine Kohlfahrten immer nur in Berlin gemacht oder hast du auch schon einen in Bremen gemacht?
Ist das eine Fangfrage?
Ja.
Ja, dann lasse ich mich nicht fangen.
Okay. Sabine, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Spaß in Bremen und bei all deinen Projekten weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
Thanks for having me. Es war sehr nett. Vielen Dank. Viele Grüße nach Bremen.
Das war der Bremen-Podcast für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war der Bremen-Podcast. Ihr habt Fragen und Anregungen? Schreibt uns via podcast@wfb-bremen.de. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung in deinem Podcast-Player des Herzens. Dieser Podcast wird herausgegeben von der Wirtschaftsförderung Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weitere Kulturtipps, Konzerte, Kino, Lesungen oder Theater findet ihr auf dem Veranstaltungskalender unter www.bremen.de/Veranstaltungen. Interessierte Übernachtungsgäste können sich direkt an unsere Bremen-Profis wenden. Pauschalen, Stadtführungen und Hotels finden sich auf tourismus.bremen.de. Oder ihr ruft unsere Bremen-Profis an. Unter der Telefonnummer 0421 308 00 10 erreicht ihr sie.